Wer jetzt ganz aufmerksam ist unter euch, der wird mich überführen. Die Predigt ist schon mal vor 6 Jahren hier gehalten worden, aber ihr nehmt es mir nicht krumm, wenn ich sie heute mal wieder verwerte. Wir haben den Text gehört zu Jona. Die Geschichte ist sehr bekannt und es wird ganz kurz und knackig drei Schwerpunkte geben. Wir haben es erstens mit einem richtenden Gott zu tun, zweitens wir haben es mit einem gnädigen Gott zu tun und drittens wir haben es mit einem Gott zu tun, mit Gottes Sohn, der für uns gestorben ist. Darum wird es gehen. Und Jona selbst, der dann in die Fluten des Meeres geworfen wird, 3 Tage im Bauch des Fisches, des großen Fisches, sich befindet, selbst eine Vorschattung auf den Tod Christi, das ist natürlich klar und bekannt. Ich habe mich eingangs gefragt für diese Geschichte, und die ist leicht zu beantworten, die Frage, gibt es denn einen gemeinsamen Nenner, auf den man die ganze Bibel komprimieren kann? Und ich denke, das gibt es. Das komprimierte Evangelium haben wir in Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das ganze Evangelium, bekanntermaßen in einem Vers. Oder man könnte auch 1. Timotheus 2, Vers 4 heranziehen. Gott will, heißt es da, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der gemeinsame Nenner, auf den man alles komprimieren, alles bringen kann. Gottes Maxime, und sie galt schon im Alten Testament, was wir manchmal übersehen. Und dieser Missionsauftrag Jonas macht das so deutlich wie kaum eine andere Stelle im Alten Bund. Gott wollte den Niniviten helfen, dass sie nicht ins Gericht fallen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jona, der Prophet, weiß jemand, was sein Name übersetzt bedeutet? Ich muss es auch natürlich nachschlagen, ich hätte es auch so gar nicht gewusst. Sein Name übersetzt bedeutet Taube. Und Taube, das ist klar, in der Bibel immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und Jona die Taube. Die Menschen, die hier geschildert werden, die dann doch schließlich die Predigt des Jona hören, die geraten unter die Wirkung auch des Heiligen Geistes. Gott will allen Menschen helfen. Gott will allen Menschen zum Glauben führen. Auch die Leute von Ninive. Doch wie sieht diese Hilfe aus? Jona soll predigen. Gott hat das Böse gesehen, das Böse, was in dieser Stadt geschieht. Und es ist eine unangenehme Predigt, die Jona bringen soll. So geht es nicht weiter. Auf euch wartet das Gericht. Das soll die Hilfe Gottes sein. Jona jedenfalls will von diesem Auftrag gar nichts wissen. Er flieht vor Gott und wir kennen die Geschichte erst im 3. Kapitel. Geht er ein zweites Mal nach Ninive und folgt dann gehorsam endlich seinem Auftrag. Da erst später bekommt Jona seinen Mund auf. Er wird konkret und sagt den Menschen, eure Uhr läuft ab 40 Tage und diese Stadt wird vernichtet. Gericht, Vernichtung einer ganzen Stadt, von dem Gott, der doch allen Menschen helfen will. Das ist ein Thema, das geht uns nahe, das geht auch vielen Zeitgenossen gegen den Strich. Und es sind immer wieder Aussagen zu hören, jetzt mal langsam, das Evangelium, wir haben doch das Evangelium, das ist doch eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Höllenangst wollen wir doch nicht führen, das ist doch mittelalterlich. Und es gibt eine sogenannte moderne evangelische Theologie, die in Zorn bläst. Ich habe ihr das öfters erzählt. Der Pfarrer, der mich konfirmiert hat, der glaubt an kein ewiges Leben. Das gibt es nicht für ihn. Und ein anderer Pfarrer aus meiner Gegend sagte einmal, und er war stolz darauf, in meinem Glauben, sagt er den Leuten, kommt eine Hölle nicht mehr vor. Was erzählt dieser Mann und wie geht er mit der Bibel um? Das soll unser erstes schwieriges Thema sein. Es gibt einen richtenden Gott. Viele von uns werden noch Pfarrer Wilhelm Busch kennen, zumindest aus seinen Schriften. Seinem Buch Jesus, unser Schicksal, verdanke ich maßgebend, dass ich zum Glauben gekommen bin. Und zu diesem Pfarrer Busch kam ein Mann der bekennenden Kirche, ein Mann, der bat ihn: Herr Pfarrer, beten Sie doch schön neutestamentlich. Wir brauchen das Neue Testament, wir brauchen die Gnadenbotschaft. Die Stellen, die den gnädigen Gott betonen. Und Pfarrer Busch hat dann zurückgefragt: Sie meinen solche Verse wie: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, solche neutestamentliche Stellen, ja, die müssen Sie bringen, sagte der Mann. Und der Pfarrer hakte nach: Solche Stellen, wie schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, die soll ich lieber weglassen. Auch das bejahte der Mann begeistert und dann musste er den Mann etwas belehren. Die erste Bibelstelle steht im Alten Testament und die zweite im Neuen Testament. Soweit diese Episode. Es gibt eine bestimmte Vorstellung von Gnade. Sie wird dann meistens neutestamentlich etikettiert. Gott kann ja jetzt gar nicht mehr anders als lieb und gnädig sein. Er kann ja gar nicht anders, als zu guter Letzt sich mit uns zufrieden zu geben und uns anzunehmen. Und aus dem Neuen Testament meint viel entnehmen zu können, im Unterschied zum Alten Testament, Gott kocht das jetzt nicht mehr so heiß wie eins. Es wird auch nicht mehr so heiß gegessen wie gekocht. Angenommen, jemand sitzt eine Gefängnisstrafe ab. Eines Tages eröffnet man den Gefangenen, dass er begnadigt worden ist. Da wird sich kaum ein Gefangener darüber beschweren. Eine Begnadigung setzt ein Urteil außer Vollzug. Ein Urteil, das zuvor gegen den Gefangenen ergangen war. Und wenn Gott Gnade walten lässt, gilt im Prinzip das Gleiche. Er sieht von der Vollstreckung eines schon gefassten Urteils ab. Wenn manche gerne von einem gnädigen Gott reden und andererseits behaupten, dass es so etwas wie ein göttliches Gericht nicht gibt, nicht geben kann, sie haben diese Sache von der Gnade nicht zu Ende gedacht. Jemand, der nicht verurteilt ist, der braucht auch nicht begnadigt zu werden. Welchen Sinn hat Gnade, welchen Sinn hat ein gnädiger Gott, wenn es gar kein Gericht gibt? Es löst sich alles selbst auf. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, Juden wie Heiden. In seiner Liebe will er das Gerichtsurteil nicht vollstrecken. Er warnt davor, er warnt auch die Niniviten davor. Und Jona soll der Bote dieser warnenden Botschaft sein. Jona flieht, er wird ein Prophet aufs Abwiegen. Er kauft ein teures Ticket für eine Schiffspassage, die soll dann nach Tarsis führen, wahrscheinlich ein Ort im heutigen Spanien. Im zweiten Anlauf, wie gesagt, im dritten Kapitel, wer es nachlesen möchte, kommt er erst seinem Auftrag nach. Die Bosheit von Ninive ist vor Gott gekommen und darum soll Jona nicht an, nicht für, sondern gegen Ninive predigen. Gott ist langmütig, auch in der Geschichte mit Völkern, aber diese Langmut hat eine Grenze. Er sieht alles, was auf diesem Erdboden passiert. Er ist nicht blind. Gott ist 24 Stunden am Tag online. Ich glaube nicht an das Märchen von einem blinden und abwesenden Gott. Jemand hat gesagt, wenn Gottes Wort kommt, bleibt es nie bei Worten. Wenn Gott etwas sieht, bleibt es nie beim Sehen. Gottes Wort und Gottes Sehen bedeuten immer sein Tun. Nichts geschieht auf dieser Welt. Nichts werden Menschen tun, im Guten wie im Bösen, ohne dass Gott früher oder später darauf reagiert. Man kann sich manchmal über seine Langmut wundern, dass er eine Sache scheinbar sehr lange zusieht. Man kann sich aber auch wundern darüber, wie hart er zuschlagen kann, wenn dieser Langmut vorbei ist. Einige Worte zu Ninive. die Hauptstadt von Assyrien am Ostufer des Tigris gelegen, auf dem Boden des heutigen Iraks. Es ist ja eine unruhige Gegend geblieben. Die Bosheit Ninives war vor Gott gekommen. Die Assyrer waren ein grausames Volk. Sie haben ihre Gefangenen auf bestialische Weise gefoltert. Und im Buch Nahum kann man sogar einige dieser schlimmen Taten nachlesen, die auf das Konto der Assyrer gingen. Und von daher ist es ja gar nicht so weit her, dass Jona diese Leute fürchten musste. Aber es war Gottes Auftrag, hier sollst du predigen. Eine Gerichtspredigt, eine ganz klare Gerichtspredigt mit letzter Chance zur Umkehr, wie sich zeigt. Und so berichtet es das Buch Jona, sie taten Buße, was keiner auf der Rechnung hatte, in Sack und Asche. Und dieser Gerichtsspruch, in 40 Tagen wird die Stadt vernichtet, er wurde abgewendet. Einige von euch werden David Jaffin kennen, ein ehemaliger Jude, er wurde als erwachsener Christ, war später landeskirchlicher Pfarrer in Baden-Württemberg irgendwo und hat auch einige Bücher verfasst, auch eines über Jona. Darin schreibt er, wir predigen für ein ganzes Volk. Wie machen wir das? Wie predigen wir für einen Menschen? Indem wir wieder gegen diese Menschen predigen. Wenn ich zu Ihnen sage, was sind Sie doch für nette Leute, bleiben Sie nur so, wie Sie sind. Bleiben Sie in Ihrem Lebenswandel nur so, wie Sie sind. Der Herr liebt jeden. Jeder kommt in den Himmel. Das tut manche sogar am Grab, dass noch die Verstorbenen in den Himmel hinaufgepredigt werden. Wenn ich so predige, helfe ich Ihnen nicht. So sagte es Pfarrer Jaffin. Man könnte einwenden, wir in Deutschland sind keine so grausame Gesellschaft wie die Assyrer. Ich möchte durchaus provokativ sagen, vielleicht ist die Grausamkeit unserer Gesellschaft nicht ganz so offensichtlich. Wir haben keinen Bürgerkrieg, es werden keine Gefangenen öffentlich massakriert. Wir haben viel Grund zur Dankbarkeit, hier leben zu dürfen. Das ist gut so. Es ist nicht selbstverständlich. Aber was ich dann irgendwann mal in der Idea las, das hat mich dann doch sehr getroffen. 90% aller Kinder, die an einem Down-Syndrom oder Trisomie 21 leiden, werden hierzulande abgetrieben, bevor sie geboren werden können. Schwangerschaftsabbruch, verblümt genannt. Das Leben wird beendet. Ich nenne das grausam. Und bei einer eugenischen Indikation, so heißt das ja so schön, wenn das Kind also eine Erbkrankheit hat, kann die Abtreibung bis zum Schluss erfolgen, also auch außerhalb der 3-Monats-Frist. Wissen viele gar nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Eltern, die ein behindertes Kind bekommen, dass sie es leicht haben. Wir haben alle Hilfe verdient, damit so etwas wie eine Abtreibung nicht geschehen muss. Aber es kann auch nicht sein, dass ein solches Leben als lebensunwert eingestuft wird, dass es ein verbrieftes Recht zur vorgeburtlichen Tötung gibt. Und Deutschlands höchste Richter in Karlsruhe, die Herren in den roten Roben, inzwischen sind es auch ein paar Damen, glaube ich, haben entschieden, schon vor Jahren, dass bis zum Einsetzen der Geburtswehen gegen alles, was die Wissenschaft lehrt, das menschliche Leben eben kein solches ist. Also keine Rechtsfähigkeit zumindest gegeben ist. Keine Rechtsfähigkeit des menschlichen Lebens. Gott hat eine andere Meinung dazu, ganz bestimmt. Und wir tun gut daran, gegen diese Zustände auch aufzutreten. Meine persönliche Überzeugung ist, dass die abgetriebenen Kinder gerettet sind, beim Herrn sind. Insofern werden wir dort viele Deutsche finden. Aber Gott wird von sowas auch Rechenschaft fordern. Es ist eine große Schuld, was da besteht. Und es könnte sein, dass eine Frau hier sitzt, die davon betroffen ist, die abgetrieben hat. Ich will das nicht unter den Tisch fallen lassen. Das gehört unter seelsorgerlichen Gesichtspunkten hin. Es ist eine Schuld, die vergeben werden kann. Auch für die ist Jesus ans Kreuz gegangen. Jona soll sich darin als Prophet erweisen, dass er Gottes Gericht predigt. Und es ist interessant, jetzt fragt mich einer, wie ist das Wetter am nächsten Freitag? Und ich sage, bin ich Prophet? Wie stehen die Aktienkurse in 2 Monaten? Sage ich, bin ich Prophet? Wir bringen mit dem prophetischen Dienst immer in Verbindung die Vorhersage künftiger Ereignisse. Und die gibt es natürlich in der Bibel. Aber wenn wir uns mal so die Propheten anschauen näher und was sie geschrieben haben, die prophetischen Bücher, sehen wir, dass es immer um sehr naheliegende Themen geht. Bei Micha, glaube ich, habe ich gefunden, dass es im 2. Kapitel um ganz dubiose Grundstücksgeschäfte geht. Also es geht immer um naheliegende Dinge, um Dinge, die im Volk geschehen, um die Verantwortung, die Gott vom Volk fordert, dann auch von den Führern. Und irgendwann später kommen auch zukünftige Ereignisse. Also es ist typisch, es geht beim Propheten erst um ganz gegenwärtige Dinge. Das eigene Haus, das eigene Volk. Und interessant ist auch, dass Jona in dem Buch, das seinen Namen trägt, gar nicht mal Prophet genannt wird. Es tut eine andere Stelle im 2. Buch der Könige, und Jesus selbst nennt ihn einen Prophet im Matthäusevangelium. Vielleicht unterbleibt diese Bezeichnung Prophet hier in dem Buch, weil er eben versagt hat, ich weiß es nicht, das ist Spekulation. Irgendwie stehen die Verhältnisse auf dem Kopf. Da ist ein Prophet Gottes, der reden soll, der den Dienst verweigert. Auf der anderen Seite sind Heiden ziemlich üble Typen, daran besteht gar kein Zweifel, die plötzlich kapieren, dass sie unter dem Gericht stehen, dass sie an den Gott glauben, den sie bisher ignoriert haben, den sie plötzlich annehmen. Beachten wir auch die Leute auf dem Schiff, das wegen Jonas Flucht in Seenot kommt. Die Leute auf dem Schiff, die tun alles, um Jona eben nicht ins Meer zu werfen. Und als sie es dann doch tun, bitten sie Gott um Vergebung, bringen Opfer und tun Gelübde. Es ist paradox. Diesen Propheten war das Schicksal von Ninive egal. Das Schicksal der Leute auf dem Schiff war ihm egal. Er verpennt die Sehnsucht, die Seenot. Ich nenne das einen apathischen, einen gleichgültigen Schlaf, den er da im Schiffsrumpf irgendwo hinter sich bringt. Der heidnische Schiffsherr ist es, der Jona zum Gebet nötigen muss. Hey, hast du keinen Gott? Also es ist eine Blamage bis auf die Knochen. Über seinen Gott wusste Jona bis zum Sturm gar nichts zu sagen. Nur hat er den Leuten erzählt, ich hau ab vor ihm. Das wussten sie. Paradox. Ein ungehorsamer Prophet, heidnische Schiffsleute, die Gott loben. Es ist ein gewisser Trost. Gut, dass Gott manchmal doch gnädig genug ist, aus dem Mist der frommen Dung zu machen. Die Frage, die sich an uns immer stellt, wie egal ist es uns vielleicht geworden, wo nahestehende Menschen von uns ihre Ewigkeit verbringen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Hier jedenfalls auf diesem ganz krummen Weg lernen Heiden den lebendigen Gott kennen. Zuerst sind es die Schiffsleute und dann auch später die Nineviten. Sie haben kapiert, es gibt einen richtigen Gott und suchen die Gnade. Der zweite Schwerpunkt: Es gibt einen gnädigen Gott. Das ist das Gegenüber natürlich. Wenn es einen richtigen Gott gibt, gibt es einen gnädigen Gott. Und dieser Gott ist auch den Leuten außerhalb Israels gnädig. Leuten, die einiges auf dem Kerbholz haben, die dann doch umkehren. Gottlose Leute in Ninive, Gott wird euch richten in 40 Tagen, ist Schluss mit lustig. Das war die ursprüngliche Ansage, eure Stadt steht kurz vor der Vernichtung. Und da hat sich keiner mehr, das hat keiner mehr ins Lächerliche gezogen. Keine Rede davon, dass sie vor Gott fliehen, die Niniviten, dann im 3. Kapitel, wie es Jona tat. Sie müssen verstanden haben, hier ist die absolute Grenze erreicht. Und sie kehren deswegen sogar um. Viele Leute, wie gesagt, haben Probleme mit dem Gedanken an einen richtenden Gott. Jona war andersrum gepolt. Er hatte ein Problem damit, dass dieser Gott jemanden anders als einen Israeliten gnädig sein konnte. Als er dann schließlich in Ninive wieder ankommt, kündigt er das Gericht an. Und als die Leute umkehren und das Gericht nicht stattfindet, wird Jona missmutig. Wir kennen die bekannte Stelle. Er wartet außerhalb der Stadt auf die Vernichtung, die nicht kommt, und klagt dann Gott an. In Kapitel 4 kann man das nachlesen und lässt heraus, warum er dann ursprünglich abgehauen war. Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels bereuen. Das macht der Gott zum Vorwurf. Das ist ein Ding. Jona wirft Gott vor, dass er gnädig ist. Und wird darüber so halsstarrig, so heißt es im 4. Kapitel, dass er sogar lieber sterben möchte. Yom Kippur, das ist der große Versöhnungstag, das höchste Fest der Juden. Und es ist der Brauch, las ich, dass an diesem Tag von frommen Juden das Buch Jona gelesen wird. Und ein Rabbiner wurde gefragt, warum das so ist. Und er hat zur Antwort gegeben, Jona, das sind wir. Dieser Rabbiner hatte wohl einiges erkannt. Israel hatte einen Vorzugsplatz, eine Vorzugsstellung, aber das hatte es doch nur, weil es ein Missionsvolk für die anderen sein sollte. Kommen wir an das kurzgefasste Evangelium. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Israeliten wurden stolz, sahen auf die Heiden herab, setzten sie Hunden gleich. Und der Gedanke, dass Gott auch den Heiden gnädig sein könnte, der war so etwas wie eine Gotteslästerung. Wir haben an dem Heil Gottes festgehalten, das heißt ein unteilbarer Besitz. Und eine solche Haltung, ganz auf die Spitze getrieben, begegnete Jesus bei den Pharisäern. Wie es im Gleichnis vom verlorenen Sohn auch sich zeigt. Die Haltung des daheimgebliebenen Sohnes, der dem Vater übel nimmt, dass er den verlorenen Sohn wieder aufnimmt, das ist die Haltung der Pharisäer. Und auch dieser daheimgebliebene Sohn kommt mit Klagen. Der da, das Geld, das du ihm gegeben hast, er hat es verprasst, er ist zu Huren gegangen, er hat sonst was gemacht, er hat alles gemacht, was du verboten hast. Und du willst ihn jetzt wieder aufnehmen, als wäre nichts gewesen. Jona, das sind wir, hat der Rabbiner gesagt. Jona ist ein Spiegel von Israels Versagen, den Heiden Gott nahe zu bringen. Doch es schadet nichts, wenn wir einmal in den Spiegel schauen, auch wenn wir unter dem neuen Bund leben. Der Auftrag Jesu ist klar, nicht an einige wenige, sondern an jeden, der den Glauben ernst nimmt. Geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, Matthäus 28. Wenn wir Jesus kennen, von ihm erlöst sind, und Ostern ist ja noch nicht so lange her, als wir daran gedacht haben, dann ist doch unser größter Wunsch, diesem wunderbaren Gott Danke zu sagen. Ist es dann nicht unser zweitgrößter Wunsch, anderen diesen wunderbaren, gnädigen Gott nahezubringen? Und tun wir das aus einer lästigen Pflichterfüllung oder leitet uns Dankbarkeit? Ich glaube auch, dass ein sehr gesetzlich orientierter Christ früher oder später in die Schiene kommt, in der Jona war. Und ich weiß, was Gesetzlichkeit bedeutet. Ich war selbst in dieser Schiene drin. Er glaubt, dass Gott mit ihm zufrieden sein muss. Er hat viele Opfer auf sich genommen, zweifellos für den Herrn. Aber dass dieser Gott liebt, gnädig ist, moralisch schlimme Sünden bei anderen vergibt, das bereitet gesetzlichen Christen große Probleme. Und ich habe es gefunden, dass diese Probleme nicht selten daher rühren, dass sie einen strafenden, sogar einen tyrannischen leiblichen Vater hatten und dieses Bild von diesem Tyrann auf Gott projizieren. Wie auch immer, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt ein Gericht, aber er tut alles, um die Menschen davor zu verschonen. Das macht seine Gnade aus. Darum will er, dass das Evangelium weitergesagt wird, weitergesagt an alle Menschen. Und deswegen arbeitet er an diesem halbstarrigen, an diesem flüchtigen Propheten, fliehenden Propheten. Er lässt ihn nicht im Meer ersaufen. Er lässt ihn an einem ungewöhnlichen Ort zur Besinnung kommen, im Bauch eines großen Fisches. Das Tier spuckt ihn später auf Gottes Geheiß dort wieder aus, wo er angefangen hatte, von Gott wegzulaufen, nämlich in Joppe, das wir unter Jaffa kennen meistens. Jemand hat mal sehr zugespitzt gesagt, so wie Jona nach 3 Tagen im Wal aussah und im Fisch, fand Gott dessen bisherige Haltung, nämlich zum Kotzen. Wie auch immer, Gott will, dass das Heil zu allen kommt. Und seine Leute möchten doch bitte Mund, Hände und Füße in Bewegung setzen, um dies zu tun. Wie gesagt, Jona ist ein Spiegel für Versagen, vielleicht auch ein bisschen für unser Versagen. Aber was viel größer und großartiger ist, er ist ein Spiegel für Christus. Und damit will ich ganz kurz dann noch zum 3. Punkt kommen. Es gibt einen, der für uns gestorben ist, einen Gott, den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist. Jesus nimmt ausdrücklich im Matthäus- und im Lukas-Evangelium Bezug auf das Buch Jona. Und von dem Versagen ist da gar nicht mehr die Rede. Die Pharisäer, die ja gar nicht daran dachten, an Jesus zu glauben, versuchten ihn ja immer wieder und forderten hin und wieder Zeichen. Und in Matthäus 12,39 sagt er ihnen auf den Kopf zu, dass sie bosartig, dass sie abtrünnig sind. Und dann gibt er ihnen so eine Denkbox-Sportaufgabe, eine ganz bekannte. Ihr werdet kein anderes Zeichen bekommen mit eurer Zeichenforderung, nur eines. Das Zeichen des Jona, das werdet ihr kriegen. Und er nimmt damit den Tod und seine Auferstehung vorweg, so wie Jona nach 3 Tagen dem scheinbar sicheren Tod entrissen wurde und schließlich predigte in Ninive, wird Jesus am 3. Tage auferstehen und von da an das Evangelium in aller Welt verkündigt werden. Insofern ist dieser Jona ein Schattenbild für Jesu Tod, für seine Auferstehung geworden. Jesus selbst ist es ja, der diesen Bezug herstellt. Und das Alte Testament ist ja mehr als einmal das Bilderbuch des Neuen Testaments. In der Rückschau zeigen sie sich dann, der Rückschau vom Neuen auf das Alte. So kommt es, dass dieser Jona, dieser Prophet auf Aktwegen dann doch ein Wegweiser wird, ein Wegweiser auf Christus, obwohl er in seinem Wesen so ganz anders war. Jesus jedenfalls war treu, er ist nicht weggelaufen, er hat den Willen Gottes ausgeführt bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode ans Kreuz, wurde ins Grab gelegt. Jona tat den Willen Gottes nicht, er kam in ein Grab im Bilde, im Bauch des großen Fisches. Jesus wollte nichts anderes als verloren in das Heil bringen. Jona dagegen war in dieser Beziehung widerspenstig und unwillig. Es passte ihm nicht, dieses Bild vom gnädigen Gott. Jesus schlief friedlich mitten im Sturm auf dem See Genezareth, weil ihm die Schöpfung nichts antun konnte. Jona schlief auch in einem Sturm, aber es war der Schlaf eines sehr verstockten Mannes. Jona erkannte schließlich seine Schuld, bekannte seine Schuld vor Gott. Jesus dagegen war ohne Schuld und opferte sich für die Schuld anderer, für unsere Schuld. Und das ist der Grund, warum Jesus sagte, siehe, mehr als Jona ist hier. Mehr als Jona ist hier. Jona war ein Schatten. Der Herr Jesus ist lebendige Realität. In Jesus wurde Gott Mensch, erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz. Warum? Damit allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit ich zum Ende komme. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, deine Gnade steht fest. Sie wurde proklamiert. Du bist ans Kreuz gegangen und hast alles in Ordnung gebracht, was bei uns in Unordnung ist und was wir im Alten Testament finden, diese Verstocktheit Israels, die ja auch manchmal unsere Verstocktheit ist. Ja, du hast das in Ordnung gebracht, aber du willst Dankbarkeit in uns erwecken für das, was du geschenkt hast. Du hast ja gehandelt an uns, dass wir deinen Namen bekannt machen, verkündigen in alle Welt, bis dass du wiederkommst. Ja, wecke uns da auf, wenn wir schläfrig geworden sind, und sei du unser Begleiter, so lange, bis du wiederkommst. Amen. Ja, hinführen zum